Herzlich willkommen zu der fünften Folge von Spotlight Asia, live aus Phnom Penh. Wir sind ein Teil von Pulse 180, einem Grassroot Think Tank für Europa und Außenpolitik, und haben dieses Programm Connecting Asia gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Eine Region, die leider oft zu wenig Repräsentanz in den westlichen Medien findet. Für diese Podcast-Reihe möchten wir mit den Menschen sprechen, die unsere Wahrnehmung der asiatisch-pazifischen Länder am meisten prägen. Journalistinnen und Journalisten aus Fernsehen, Print und Online-Medien, die von dort berichten. In Zeiten von Fake News und alternativen Fakten möchten wir wissen, wie es ist, unter oft schwierigen politischen Bedingungen journalistisch zu recherchieren, sich dem Land aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern und dort alltäglich zu leben. Zu diesen Fragen verbunden mit der Diskussion aktueller politischer Geschehnisse möchten wir mit unseren Podcast-Gästen sprechen. Die Podcast-Moderation übernimmt in dieser fünften Folge live aus Phnom Penh Jonas Nitschke. Heute geht es für uns nach Kambodscha mit unseren beiden Gästen Philipp Abresch und Udo Schmidt, die durch die Auslandsberichterstattung aus Südostasien für Radio und Fernsehen, unter anderem im Weltspiegel, einen großen Beitrag zum besseren Verständnis der Region leisten. In unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir mit Philipp und Udo über die journalistische Arbeit in dem tief gespaltenen Land sprechen. Wie lebt das heutige Nationalvolk Kambodschas, die einstmals so stolzen Khmer zwischen den mystischen Tempeln der Hochkultur aus der Zeit Jayavarnams II. Und den Killing Fields der Roten Khmer? Mit unseren Gästen wollen wir über das Leben der Menschen in Kambodscha reden und mehr über den alltäglichen Kampf in der Hauptstadt Phnom Penh erfahren. Wie wirkt sich der Einfluss- und Investitionshunger Chinas auf das Leben der Kambodschanerinnen aus? Diesen Fragen wollen wir in der nächsten Stunde auf den Grund gehen. Viel Spaß dabei! Das ehemalige Königreich Kambodscha in Südostasien ist ein Land der gesellschaftlichen und politischen Gegensätze mit großer Geschichte und brutaler politischer Vergangenheit. Kulturell ist es sicherlich eines der vielfältigsten Reiseziele in der Region. Zunächst wollen wir jedoch eine kurze historische Einordnung geben. Einer der Hintergründe für die noch heute sehr berühmten Tempelanlagen und die tiefgreifende Religiosität in dem Staat ist der Gründer des ersten gemeinsamen Reiches der Khmer, Jayavarnam II. Während dieser Zeit wurden viele der Tempelanlagen errichtet und nahezu 1 Million Khmer lebten im Umkreis dieser Tempel. Aus dieser Zeit rührt der noch heute tief verankerte buddhistische Glaube im Alltag vieler Kambodschanerinnen her. In der näher zurückliegenden Vergangenheit kämpften seit dem 18. Jahrhundert Thailand und Vietnam um die Vorherrschaft über Kambodscha. Um nicht völlig von Thailand und Vietnam seiner Souveränität beraubt zu werden, stimmte der kambodschanische König Norodom im Jahr 1863 einem Vertrag mit Frankreich zu, der das Land unter dessen Schutz stellte und den Franzosen das Recht gab, die zahlreichen Bodenschätze zu nutzen. Frankreich tat jedoch nur das Allernotwendigste für die Entwicklung des Landes. Trotz der nicht gerade aussichtsreichen Lage für die meisten Kambodschanerinnen gab es bis Ende der 1930er Jahre kaum Widerstand gegen die Kolonialmacht aus Frankreich. Nach einer kurzen Episode 1941 bis 1946, in der die Japaner die Geschicke Kambodschas leiteten, kehrten die Franzosen zurück. Sie gewährten den Kambodschanern von da an das Recht auf eine eigene Verfassung und eigene politische Parteien. Anfang der 1950er Jahre begann Kambodschas Kampf um die eigene Unabhängigkeit. Gleichzeitig bildete sich in Paris eine Gruppe aus kambodschanischen Studierenden, die marxistisch eingestellt waren und zu denen die späteren Führer der Roten Khmer gehörten. Souverän wurde Kambodscha schließlich am 9. November 1953. Anschließend regierte König Sihanouk fast 16 Jahre als Präsident und König Kambodschas, das zu dieser Zeit eines der reichsten Länder Südostasiens war. Ein Putsch während einer Reise Sihanouks im Jahr 1970 sorgte dafür, dass er nicht mehr ins Land zurückkehren durfte. Der vorherige Premierminister Lon Nol schaffte die Monarchie ab und rief die Khmer-Republik aus. Doch Lon Nol war unfähig, die Probleme des Landes zu lösen und das Land politisch zu stabilisieren. Von Peking aus organisierte der gestürzte Sihanouk alle Gegner Lon Nols und bereitete so den Weg für die Machtübernahme der Roten Khmer unter Pol Pot. Diese kämpften ab 1973 in einem Bürgerkrieg gegen die Regierung in Phnom Penh. Pol Pots Truppen nahmen die Hauptstadt schließlich am 17. April 1975 ein, womit die schlimmste Episode in der Geschichte Kambodschas begann. Die Schätzungen schwanken zwischen 1 und 2 Millionen Opfern. Die juristische Aufarbeitung spaltet das Land bis heute. Auch hierüber wollen wir mit Philipp und Udo sprechen. Nach einem Angriff auf Vietnam schlugen die vietnamesischen Truppen zurück und besetzten am 7. Januar 1979 Phnom Penh. Die Roten Khmer traten fortan als Guerillatruppen auf und griffen immer wieder Truppen der Vietnamesen und der Vereinten Nationen an, um den Friedensprozess zu blockieren. Ein endgültiger Friedensvertrag zwischen den vier Bürgerkriegsparteien wurde schließlich im Oktober 1991 geschlossen. Die Verantwortung für den Wiederaufbau übernahmen die Vereinten Nationen. Trotz der Einschüchterung wählten vom 23. bis 28. Mai 1993 fast 90% der registrierten Kambodschanerinnen. Anfänglich taten sich die gewählten Parteien schwer zusammenzuarbeiten. Der ehemalige König Sihanouk löste die schwierige Situation, indem er sich wieder zum König machte und die beiden Kontrahenten Hun Sen und Ranarit zu seinen Ministerpräsidenten. Dieser Konflikt verschärfte sich jedoch, als sich die Roten Khmer 1996 aufspalteten und sich sowohl Hun Sen als auch Ranarit darum bemühten, die regierungsloyalen Gruppen der Roten Khmer in ihre jeweilige Partei einzugliedern. Die Atmosphäre vor der Wahl 1998 war daher auch von Misstrauen geprägt. Das Ergebnis: Hun Sens Partei gewann die Wahl, wurde von den Verlierern angefochten und es kam zu Unruhen mit zahlreichen Toten. Schließlich einigten sich Hun Sen und Rana Rit doch auf einen Koalitionsvertrag. Erst 2004 kam es unter Vermittlung von König Norodom Sihanouk zu einem politischen Kompromiss und zur Bildung einer handlungsfähigen Regierung unter Führung von Hun Sen. Obwohl Hun Sen bis 1977 Mitglied der kommunistischen Roten Khmer gewesen ist, haben Nachforschungen ihm bislang keine Verbindung zu den Morden unter der Herrschaft Pol Pots nachweisen können. Hun Sen ist immer noch Ministerpräsident und seit 2015 auch Vorsitzender der Kambodschanischen Volkspartei, kurz PPC. Philipp, du bist am Niederrhein geboren und aufgewachsen und warst dann beim staatlichen Rundfunk NBC in Namibia. Nach einem Volontariat beim NDR hast du aus dem Libanon, dem Irak und vom Balkan berichtet. 2009 bist du dann als Korrespondent ins ARD-Studio Singapur gewechselt. Von 2011 bis 2014 warst du als Studioleiter in Tokio und hast unter anderem über die Nuklearkatastrophe aus Fukushima berichtet. Ab 2014 warst du dann wieder in Singapur. Dort hast du das Studio geleitet und bist für die Berichterstattung aus insgesamt 13 Ländern Südostasiens verantwortlich gewesen. Zudem warst du zahlreiche Male in Kambodscha. Seit 2019 moderierst du den Podcast Weltspiegel Thema zur ARD-Sendung Weltspiegel. Herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Du kennst unseren zweiten Gast aus eurer gemeinsamen Zeit in Singapur. Udo, du bist derzeit für die Auslandsberichterstattung für den NDR verantwortlich. Du warst von 2011 bis 2016 ebenfalls in Singapur für den Hörfunk und hast Kambodscha zahlreiche Male besucht. In deinem Buch Ausverkauf an China – Reportagen aus Kambodscha berichtest du über deine Erfahrungen und den Einfluss Chinas auf die Kultur und das Selbstverständnis der Roten Khmer, worauf wir später noch zu sprechen kommen wollen. Herzlich willkommen auch dir.
Ja, hallo. Schönes Intro. Danke.
Philipp und Udo, ihr kennt euch beide aus der gemeinsamen Zeit in Singapur bei der ARD. Was ist das Besondere daran, als Journalist aus Südostasien zu berichten?
Das Schöne ist, es ist so ein riesiges Gebiet, das wir da beide zu beackern hatten. Philipp fürs Fernsehen, ich für den Hörfunk. Südostasien heißt 14 Länder. Dann gehörten da natürlich auch noch Australien, Neuseeland und auch noch der Südpazifik dazu. Man konnte also 10 Stunden fliegen und war immer noch im Berichtsgebiet. Das fühlt sich nicht so schlecht an, um ehrlich zu sein. Das hat auch den Vorteil, dass jetzt nochmal so die journalistische Sicht, du bist weit weg von Deutschland und kannst den Deutschen erklären, wie dieses Asien so tickt. Also hast du so eine Meinungs- und Gestaltungshoheit, weil die Hörerinnen und die Zuschauer in Deutschland, die kennen natürlich Asien meist aus Urlauben, aber die wissen nicht wirklich, wie Politik dort entsteht und wie es funktioniert. Und du hast viele Möglichkeiten, also auch zu erklären, was unfassbar viel Spaß macht. Und wir müssen mal ganz klar sagen, das ist so schön da. Ja, es ist eine so schöne, freundliche Region der Welt. Da ist man einfach gerne und man kommt ganz schnell dort an. Und mir war das vorher relativ fremd. Ich war ein bisschen im Urlaub dort gewesen, war aber kein Asien-Spezialist. Mein Fokus lag eigentlich eher so auf dem Nahen Osten. Und ich ahnte aber, da wird man schnell zu Hause sein. Das gelingt sofort. Die Menschen sind freundlich, sie sind nahbar. Viele Klischees, dass sie nur freundlich sind, stimmen nicht. Da kommen wir später noch draus zu sprechen, wie wir über Kambodscha im Einzelnen reden. Aber es ist einfach wahnsinnig schön, dort zu sein, dort berichten zu dürfen. Und ich sag mal, bei uns ist es so, dass der ARD nach 5 Jahren muss man wieder zurück. Freiwillig wäre ich da nie wieder weg.
Ja, ich wurde zum Glück auch vergessen und durfte dort meine Zeit verbringen, erst in Tokio und dann im Studio Singapur, Berichtsgebiet Südostasien, Australien, Neuseeland. Das war eine sehr spannende, sehr interessante und auch eben sehr schöne Zeit. Für mich ist diese Region immer so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit dem Ruhrgebiet, ne? Thailand, Kambodscha, Vietnam, das ist alles sehr nah beisammen. So wie Dortmund, Essen, Schalke, Duisburg, aber jede Ecke hat was für sich Einzigartiges, was Einzigartiges in der Geschichte seiner Kultur, aber eben auch einzigartige aktuelle politische Herausforderungen. Thailand ist ein Land, das seit vielen, vielen Jahren doch erhebliche gesellschaftliche Probleme hat, zum Beispiel Myanmar, das ist ein Land, das seit Jahrzehnten isoliert war und jetzt in den letzten Jahren sowas wie einen demokratischen Frühling erlebt hat, der ja vor 2 Wochen erst einmal jäh unterbrochen wurde. Der Pragmatismus, die Gastfreundschaft der Vietnamesen, die Geschäftstüchtigkeit, auch der Unternehmergeist der Singapurer, die Indonesier, das ist ja das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung und vielleicht die einzig wahre Demokratie in Südostasien. Das ist ein unglaublich spannendes Gebiet, was wir da beackert haben als Korrespondenten und dann in der Mitte in Indochina, Kambodscha mit seiner außergewöhnlichen Geschichte, worüber wir ja heute auch reden wollen.
Was da auch noch eine Rolle spielt, wo du das gerade sagst, Philipp, mit der vielleicht einzig wirklichen Demokratie Indonesien mit Joko Widodo, der damals, als er die Macht kam, ja so für uns so ein bisschen war, der Barack Obama Asiens, so ein lässiger, lockerer Kerl, der so schlank ist, jung geblieben ist, auch noch wirklich relativ jung er ist und immer so die Gangway zum Flugzeug hochlief, wie das der Obama damals auch gemacht hat. So, da hast du eine Demokratie, dann hast du irgendwie Länder wie Singapur, der kleine Stadtstaat, der gut funktioniert, aber naja, so eine Art Entwicklungsdiktatur ist. Da wird zwar gewählt, aber es gibt nicht so viel zu wählen. Dann gibt es beinharte Diktaturen, wie Myanmar es war, wie es mittlerweile Kambodscha geworden ist. Reden wir auch gleich drüber. Das ist irre spannend. Und eins müssen wir nochmal erwähnen. Diese tiefe und alltägliche Religiosität hat mich dort ungeheuer beeindruckt die ganze Zeit. Die spielt für mich hier in Deutschland, muss ich sagen, im Alltag ehrlich gesagt keine Rolle, aber dort erreicht dann das ganz anders, weil es viel mehr in den Alltag eingebunden ist, mit Normalität zu tun und manchmal auch in so einem, ja, wie soll ich sagen, in so einer Dialektik steht. Ja, ich war wahnsinnig beeindruckt, relativ am Anfang, als ich in Singapur war, so einen Banker im Nadelstreifen zu sehen, der, es war Hungry Ghost, also ein Fest, da werden die Ahnen geehrt, oben im Himmel, sage ich mal. Und dieser Banker verbrannte Opferpapiergeld auf dem Weg zu seinem Job, war ganz offenbar vermögend, so sah er aus, um in einer Blechtonne draußen auf der Straße, um die Ahnen zu ehren. Ich würde mal sagen, das können wir uns so bei uns gar nicht vorstellen. Das war vollkommen normal. Das war mit Sicherheit ein schwer rationaler Mensch in seinem Job. Aber der hat das getan, weil er daran auch geglaubt hat. Das ist unglaublich faszinierend. Und dann letztes noch, bevor Leute dann doch wirklich zu Kambodscha kommen, was ich da auch schnell gelernt habe. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mal, Asien ist irgendwie peaceig und alle mögen sich und so. Nee, das stimmt nicht, ne? Also die Vietnamesen hassen die Kambodschaner die Vietnamesen. Die Thailänder haben mit den Kambodschanern, als ich ankam, einen Grenzkrieg geführt um ein Tempel, Preah Vihear, ein Tempel. Also sinnloser konnte es kaum sein, mit vielen Toten durchaus. Also das lernt man auch schnell. Es gibt einen tief sitzenden, man muss schon bald sagen, Rassismus da auch. Also die Freundlichkeit hat auch eine andere Seite.
Ja, das mit dem Papiergeld, daran kann ich mich auch noch aus meiner Zeit in Vietnam erinnern, wo ich morgens im Büro saß und dann der gesamte Rauchsmog oben ins Büro einzog. Nun wollen wir aber zu Kambodscha kommen. Ihr wart in eurer Funktion beide für vielfältige Berichterstattung in Kambodscha. Was macht das Land in euren Augen so einzigartig in der Region?
Also Kambodscha hat natürlich eine einzigartige Geschichte, die neuere Geschichte, die Schreckensherrschaft der Roten Khmer. Das ist vielleicht das, was viele Leute, die auch mal als Backpacker in Kambodscha waren, als erstes sehen. Die Roten Khmer, diejenigen, die in den 70er Jahren dieses Land zu einem Agrarstaat umbauen wollten, das waren, man sagt, Steinzeitkommunisten, ja, weil sie wirklich jeden, der also nur einen Hauch von Intellektualität gezeigt hat, jemand, der eine Brille trug, der musste schon um sein Leben fürchten. Und das war so ein harter Eingriff mit auch so vielen Toten, die es dort gab, die dann in Lagern umgebracht wurden, in den Gefängnissen bestialisch gefoltert wurden und dann starben, auf den Killing Fields, wo die Menschen umgebracht wurden. Man wollte nicht immer eine Kugel für sie verwenden, sondern sie wurden wirklich brutal und grausamst erschlagen. Ich glaube, das ist etwas, was uns auch in der Berichterstattung, dieses Erbe ist etwas, was uns in der Berichterstattung immer wieder auch betroffen hat. Also ein Besuch im Thuol Sleng Museum gehört sicherlich zu den ersten Dingen, die ich empfehlen würde, wenn man nach Kambodscha reist. Die Killing Fields außerhalb von Phnom Penh, ebenso Pflichtprogramm. Da geht man bis heute, das muss man sich mal vorstellen, bis heute über Knochen und über Kleidung der Menschen, die dort ermordet wurden. Das Material wird hochgespült von vielen Wasser in der Regenzeit und das liegt dann so auf den Gehwegen oder so notdürftig bedeckt von der Erde. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich muss sagen, das hat mich geprägt für meine ganze Zeit als Journalist, der über Kambodscha berichten sollte. Aber es hört da eben auch nicht auf. Man sollte Kambodscha nicht nur auf die Roten Khmer reduzieren. Es gibt ganz viele Seiten in diesem Land, was es so spannend macht, darüber zu berichten. Eine immens reiche Kultur, die über Jahrhunderte zurückreicht. Angkor Wat zum Beispiel, dieser wunderschöne, wunderbare Gebäude, Palast, Tempelkomplex im Dschungel im Norden Kambodschas. Also es gibt viele schöne Dinge, aber es gibt natürlich auch viele schlimme Dinge im Hier und Jetzt. Darüber reden wir ja auch heute noch, die krasse Armut, der krasse Reichtum, der lange Arm Chinas und so weiter.
Das ist ja ein Land, das eben nicht nur von dieser Pol Pot-Zeit geprägt ist, aber die spielt ja immer noch eine Rolle. Das, was wir als Reisende, wenn wir denn als Touristen reisen, so gerne mögen auch, dieses Lässige, dieses Laid-Back auch in Phnom Penh, schöne Cafés, Leute wirken auf uns entspannt, sind sie häufig auch, sind auch wirklich sehr freundlich und da ist gar nicht unbedingt so ein Hintersinn, so ein Business-Hintersinn, die sind einfach freundlich, hat aber auch immer noch damit zu tun, dass meine Überzeugung, meine Beobachtung auch aus vielen Gesprächen, dass es immer noch so eine durch die Generationen weitergegebene Traumatisierung gibt. Ja, also unter Pol Pot sind die Familien brutalst auseinandergerissen worden. Ja, es gab keine Eltern mehr, es gab nur noch Anker, den Apparat, die Partei, der man zu folgen hatte. Kinder haben ihre Eltern verraten. Das setzt sich bis heute fort, diese kaputten Familienstrukturen, die häufig auch jetzt immer noch sich einfach darin äußern, dass Familien nicht mehr zusammenleben, ne? Was in Asien eigentlich eher ungewöhnlich ist. Und das merkst du schon sehr, dass das noch eine große Rolle im Alltag spielt. Und im Alltag spielt sie natürlich auch eine Rolle. In meiner Berichterstattung, in Philipps auch, dieser große Khmer Rouge-Prozess, der letzte Versuch, der wirklich letzte war, nun sind sie so gut wie alle verstorben, das Ganze noch einmal aufzuarbeiten, auch wirklich aburteilen, kann man einen solchen Autogenozid, diesen Begriff gab es ja mal, ein Volk bringt sich selber um, so würde man das ja übersetzen, kann man gar nicht richtig verurteilen, aber es gab diesen großen Prozess, der wahnsinnig spannend war, vier der letzten, die dort sitzen und wirklich sich als wirklich nicht geläutert zeigen, ja, Nguyen Chia, Bruder Nummer zwei, der Chefideologe, der immer noch sagte, das waren alles die Chinesen, wir waren das nicht. Und ich war damals in Pailin oben im Norden Kambodschas. Das war eine meiner ersten großen Recherchereisen und das war unfassbar beeindruckend, weil dort oben im Norden gibt es immer noch viele, die den Khmer Rouge zumindest sehr nahe sind. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Da haben auch die letzten Führungskader gelebt, bevor sie festgenommen wurden. Nguyen Chia hat da gelebt und Heng Samrin. Und mit denen, die da oben leben, Fendara war die Nichte des Militärkommandeurs Tamok, mit denen habe ich Fernsehen geguckt und habe mir einen Prozesstag angeguckt, an dem Nguyen Chia vernommen wurde. Und sie hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, nein, das kann alles nicht so gewesen sein. Das ist natürlich unglaublich. Das würdest du hier in Deutschland auch gar nicht erleben können, weil manchmal denkt man an solche Gleichzeitigkeiten. Wie ist Deutschland mit der Geschichte umgegangen? Wie tun die Kambodschaner, die Khmer? Das ist schon ein großer Unterschied. Wir jetzt nicht zu viel reden, müssen wir gleich nochmal drauf kommen, weil für uns Journalisten war dieser Prozess wahnsinnig wichtig, auch, glaube ich, in der Wahrnehmung der deutschen Hörerinnen und Zuschauer. In Kambodscha über so eine intellektuelle Schicht hinaus hat er keine allzu große Rolle gespielt. Viele haben gar nicht mitgekriegt, dass der Prozess stattfindet. Mein Taxifahrer am ersten Tag, als ich hinfuhr, wusste nicht, wo das Gerichtsgebäude ist. Der hatte noch nie davon gehört. Also das sind so die zwei Seiten auch.
Das deckt sich mit meiner Beobachtung. Ich hatte oft das Gefühl, da ist jetzt viel internationales Geld reingeflossen und jetzt mu muss dieses Gericht irgendwie arbeiten. Und wir als Journalisten sind auch natürlich in unserer Rolle als Journalisten, als Berichterstatter gefragt. Da waren dann auch immer sehr, sehr viele Journalisten rund um dieses
Oh ja.
Gerichtsgebäude, Agenturen, Fernsehsender, Radio, alle. Also es ist ja oft so wie so ein Wanderzirkus. Man trifft sich hier beim Erdbeben, da beim Militärputsch und dann trifft man sich wieder beim Strafgerichtshof in Kambodscha. Aber nach diesen Terminen, leider, hat es sich dann immer auch oft verlaufen. Also das öffentliche Interesse an Kambodscha ist gar nicht so groß gewesen, was ich immer schade fand.
Also die Presse war natürlich wirklich dort und wir waren da, ARD, auch das ZDF. Und wenn dann die New York Times kam, die kam nämlich auch, und dann wussten wir, oh, jetzt wird es wirklich richtig wichtig und jetzt wird es wirklich überall wahrgenommen. Nur die Kambodschaner haben es nicht unbedingt bemerkt. Ja, also ich habe eben erzählt, ich habe das mit Fendara im Fernsehen gesehen, den Prozess, der wurde übertragen auf einem Nachrichtenkanal. Ich glaube aber nicht, dass da allzu viele Zuschauer waren, wenn man ehrlich ist. Und es wurden immer so Hundertschaften von Khmer dorthin gefahren. Das waren damalige Opfer, die ja für sich es brauchten, auch diesen Prozess einmal einen Tag lang anzuschauen. Aber das ist ein Promille der Bevölkerung gewesen. Ich habe damals kam eine ganze Gruppe von Mönchen, das fand ich interessant, habe mit denen gesprochen. Und dann sagte einer dann von sich aus, worauf ich ja gleich gekommen bin, das zu fragen, ich war früher mal einer von denen, der war mal Khmer Rouge gewesen. Und war also Täter gewesen, wie viele, ja. Also viele in dieser Gesellschaft sind sowohl Täter als Opfer gewesen. Das changiert hin und her, das ließ sich manchmal auch, um zu überleben, gar nicht vermeiden. Er sei Khmer Rouge gewesen. Dann nach Pol Pots Ende und nachdem Hun Sen dann an die Macht gekommen war, der ja noch heute an der Macht ist, und das hat dem Land ja damals erstmal sehr, sehr gut getan, habe er natürlich kein Geld gehabt. Dann habe seine Tochter ihn sitzen gelassen, würde ich mal sagen, also nicht mehr weiter um ihn gekümmert. Und dann sei er Mönch geworden, weil er musste irgendwie was zu essen haben und ein Dach über dem Kopf. Und nun stand er da also in seiner orangen Robe, ein ehemaliger Khmer Rouge, der mir von seinem Waffenbesitz damals erzählte, nicht direkt von seinen Straftaten natürlich, und sagte, ich brauche das jetzt auch für meine innere Reinigung. Das war durchaus glaubwürdig, aber das war hoch ungewöhnlich natürlich auch. Auch das ist Kambodscha.
Das klingt ja nach einem sehr faszinierenden Land, was ihr gerade schon bei beschrieben habt, auch insbesondere mit Bezug auf die Gerichtsprozesse. Wie habt ihr denn die Berichterstattung, insbesondere auch als ausländische Journalisten vor Ort in Kambodscha, erlebt?
Als ein Land, auf das man ganz leicht zugehen kann. Also als Journalist, Einreise ist einfach, keine Visaproblematiken, die es so anders in anderen Ländern durchaus gibt. Das Gefühl, das gilt ja grundsätzlich für ganz Asien, leicht an die Menschen heranzukommen, leicht sie ansprechen zu können, wenn man denn die Sprachbarriere überwindet, also ohne Stringer, ohne Übersetzer und Organisatoren vor Ort geht es nicht. So eine gehobene Mittelschicht in der Hauptstadt Phnom Penh spricht auch gut Englisch, aber ansonsten außerhalb von Phnom Penh ist das unmöglich. Leute, die länger dort leben, sagen, man kann ganz gut auch Khmer lernen. Ich mag die Sprache sehr gerne, ist mir aber nicht gelungen, die zu lernen, weil ich dann doch nicht oft genug da war. Man kommt leicht an die Menschen heran, man kommt auch relativ leicht an Politiker heran, also nicht an Hun Sen, das ist undenkbar, aber an Ministerien zum Beispiel. Ich habe eine Geschichte gemacht über Sandklau, also Sand, der aus Kambodscha nach Singapur geliefert wird, weil Singapur natürlich Sand frisst mit all dem Beton. Der wird abgebaut in Provinzen, die vom Fischfang leben, und mit diesem Abbau des Sandes geht denen die ganze wirtschaftliche Grundlage verloren. Und das ist illegal. Eigentlich hat Kambodscha das verboten, aber die Regierung, Teil der Regierung, verdient daran mit, wie die ganze Regierung permanent an allem mitverdient, was den Menschen nicht gut tut. Ich habe auf Anruf hin am nächsten Tag ein Interviewtermin gehabt, 20 Minuten mit dem Umweltstaatssekretär, zu einem Thema, von dem er wusste, dass das ja nicht wirklich gut ausgeht für ihn und dass ich keine allzu freundliche Berichterstattung machen werde. Das fand ich durchaus bemerkenswert. Es war unproblematisch. Also die Zugänge, die Wege sind kurz, man kommt schnell ran. Da gibt es nicht ganz, ganz viele Ecken. Es gibt die da ganz oben, da kommst du gar nicht ran. Aber die im Mittelbau oder ein bisschen über dem Mittelbau sind ganz leicht per Telefon zu erreichen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ja.
Ich habe das auch so erlebt und im Vergleich auch zu vielen anderen Ländern, in denen wir, ich glaube, beide, ne, Udo und ich gearbeitet haben, ist Kambodscha wirklich ein Land, in dem man sehr gut berichten kann, sehr gut arbeiten kann. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Einschränkungen oder Bereiche, wo man vorsichtig sein muss, aber grundsätzlich möchte man miteinander reden. Man ist auch, glaube ich, neugierig. Was kommt da für ein Typ mit seinem Mikrofon? Also, wenn du zum Beispiel in Tokio versuchst, einen Dreh zu organisieren, da musst du das 4 Wochen vorher mindestens anfragen. Dann dauert es 2 Wochen und dann gibt es vielleicht nochmal eine Rückfrage und dann ist das alles so organisiert, wenn die denn dann zusagen, alles so organisiert, wie du das angefragt hast. Aber kein bisschen mehr. Aber das ist dann wirklich perfekt. So. Wenn du nach Kambodscha kommst, dann ist vielleicht nicht so richtig viel organisiert, aber du kannst ganz viel spontan machen. Du kriegst vielleicht viel mehr, als du dir hättest erträumen können, vor die Kamera, und viel interessantere Gesprächspartner, weil sich so vieles dann einfach ergibt in Phnom Penh. Phnom Penh ist die Hauptstadt Kambodschas, aber es ist irgendwie auch ein Dorf. Also es
Genau,
ist
genau.
fußläufig zu erreichen und es ist irgendwie auch ein gemütliches Beisammensein. Und das, glaube ich, das prägt auch die Menschen, die in Phnom Penh leben. Und es ist nicht so hektisch wie eine andere Großstadt in Südostasien, nicht so hektisch wie Bangkok, nicht so verrückt wie Ho Chi Minh oder Hanoi. Alles ein bisschen gemütlicher, alles ein bisschen relaxter, alles ein bisschen cooler, und das macht das Arbeiten da auch freudig, macht Spaß.
Genau, es ergibt sich ganz vieles, ganz, ganz, ja, ganz von selber. So, ich habe irgendwie ein Feature gemacht über, ja, 2013 war das, die Wahlen standen bevor. Sam Rainsy war ins Land gekommen, der Oppositionspolitiker, schwer verehrt damals wie ein Heilsbringer. Hun Sen war natürlich jetzt nicht zu kriegen, der Ministerpräsident, aber wir hatten innerhalb von 2 Tagen einen Termin mit seinem Sprecher, immerhin. Und zwar so wie Sonne am Nachmittag bei ihm im Wohnzimmer auf dem Tee. So, ja. Das war schon wiederum ganz angenehm, ja. Und ich hatte O-Töne, die ich unbedingt haben wollte. Die ich brauchte natürlich, um die Geschichte auch ausgewogen zu bebildern. Auch der hat geahnt, dass ich jetzt nicht ganz auf seiner Seite bin, aber der hatte Lust zu erzählen. Der hat auch gar nicht aufgehört zu erzählen. Das war ganz wunderbar. Der hatte Spaß daran. Und du bist als ARD-Journalist, hast du Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, die ARD ist nicht die BBC dort, also sie hat nicht den Bekanntheitsgrad und auch nicht die Relevanz, was das Hineinsenden nach Asien angeht. BBC World spielt ja wirklich ja auch eine nachrichtenbildende Rolle. Da sind wir nicht so gefährlich, das macht den Zugang leichter. Gleichzeitig sind wir aber German Radio und TV und das hört sich mal verdammt gut an und das hat in vielen Ländern Asien mir, Philipp, dir auch immer wieder die Türen aufgemacht, weil German ist natürlich immer, ne, das ist das Schlüsselwort, das funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Das ist die schöne Seite. Ja, erstaunlicherweise.
Die Deutschen haben überall haben ein sehr gutes Image, also selbst in Nordkorea habe ich das oft bemerkt, die ARD. Ich weiß nicht, was wir da angestellt haben, dass wir da immer sehr zuvorkommend behandelt wurden und auch manchmal Zugänge hatten, die andere Sender nicht hatten. Man muss allerdings auch sagen, das ist nicht, weil Udo und ich so tolle Fragen stellen, sondern ganz
doch,
oft
doch auch.
In diesen Ländern auch. Es ist ganz oft auch dem Geschick und der Professionalität unserer Producer zu verdanken, dass wir dann Zugänge bekommen, die man so ohne weiteres vielleicht sonst nicht bekommen würde. Also die Producer sind unsere Augen, sind unsere Ohren, unsere Antennen. Und bei so einem großen Berichtsgebiet, Udo hat das ja vorhin schon beschrieben, 13 Länder, die wir da beackern aus dem Studio Singapur, bei so einem großen Berichtsgebiet kannst du ja gar nicht ein umfassendes kulturelles Verständnis haben. Du kannst auch nicht alle Sprachen sprechen. Du brauchst jemanden, der im Land verankert ist. Und das sind unsere Producer. Und die nehmen uns an die Hand und führen uns durch. Und die haben manchmal ganz tolle Ideen, ganz tolle Zugänge, auch Ideen für Fragen, die man vielleicht stellen könnte, sodass da auch in dieser Teamarbeit tolle Sachen rauskommen.
Absolut richtig. Ohne die wären wir aufgeschmissen. Ist ganz klar, meistens sind das ja lokale Journalisten, die auch für uns arbeiten, auch gerne für uns arbeiten. Das funktioniert ohne die überhaupt nicht und mit denen meistens sehr, sehr gut. Und deren gute Kontakte sind auch wichtig. Ganz kurz nochmal, kleiner Exkurs zu dem Deutschsein. Na klar, das ist schon ein bisschen über schlicht ganz banal deutsche Produkte zu erklären. Es ist leider in Kambodscha nicht zu erklären über einen starken und positiv sich auswirkenden Einfluss. Der ist nämlich kaum vorhanden. Das ist bedauerlich aus meiner Sicht, also ein stark westlicher Einfluss. Und es ist schon über die letzten 10, 15 Jahre auch durch die Bundeskanzlerin bedingt gewesen, weil Angela Merkels Image in der asiatischen Welt ist extrem gut, weil sie auch gute Kontakte zu China hat. Entweder man findet das gut, weil man sich in China nahe fühlt. Das ist eine Position, die in Teilen in Singapur der Fall ist. Oder man fühlt sich von China eher überrannt, wie in Kambodscha. Aber dann hat man auch die Hoffnung, dass die Merkel schon vielleicht was richten kann. Das spielt eine ganz große Rolle. Aber es ist eben nicht alles immer so furchtbar nett. Ich habe früher mal Sam Rainsy genannt, als er ankam 2013. Da waren gleich 50 bis 100.000 Khmer auf den Straßen unterwegs, um ihn zu begrüßen. Der war im Exil gewesen, ins Exil getrieben worden, kam zurück wirklich wie der Heilsbringer. Es war unfassbar schön und dem wohnte schon das Gefühl inne, das kann hier nicht lange gut gehen. Ging es dann ja auch am Ende nicht, wobei er eine Wahl ja absolvieren konnte. Aber da hast du gemerkt, es gibt eine große, große Unzufriedenheit und die brauchte eine Figur. Das war dieser Sam Rainsy übrigens nach meiner Einschätzung auch nicht so ein richtig lupenreiner Demokrat. Hätte der mal die Macht übernommen, wäre vielleicht die Enttäuschung so groß gewesen, wie sie in den letzten Jahren mit Aung San Suu Kyi in Myanmar war. Aber trotzdem, er war natürlich erstmal ein Versprechen und die Menschen haben sehr deutlich gezeigt, wie sehr sie von ihrem Alltagsleben und von diesem Hun Sen, den öffentlich so schnell keiner kritisiert, doch genervt sind. Und das waren übrigens, das ist ja wichtig, das wahrzunehmen, das waren vor allem junge Menschen natürlich, die da unterwegs waren, ja, die um ihre Zukunft gekämpft haben und das jetzt noch tun, im Moment allerdings unter furchtbar schlechten Voraussetzungen.
Ihr habt natürlich auch, wie wir jetzt in den vergangenen Statements schon von euch gehört haben, mit vielen verschiedenen Menschen in Kambodscha gesprochen und viele verschiedene Eindrücke gewinnen können. Wie lässt sich denn das Lebensgefühl und die Lebensrealität der Kambodschanerinnen am besten beschreiben?
Oder du oder ich?
Ich dachte erst mal du, aber mir egal.
Ja, also Gegensätze, Widersprüche triffst du in Kambodscha an jeder Ecke. Es gibt eine wunderschöne Natur und es gibt krasse Umweltzerstörung. Wir haben gerade über die Roten Khmer gesprochen. Opfer und Täter, die leben manchmal Haus an Haus, nebeneinander. Ich glaube, was am auffälligsten ist, wenn du uns auf Gegensätze oder Widersprüche ansprichst, dann ist das einfach die krasse Armut, die es in Kambodscha gibt und der krasse, krasse Reichtum, den es in Kambodscha gibt. Also es kann sein, dass dir auf einer Schotterpiste ein Ferrari entgegenkommt und dann fragt man sich immer, wie kann das eigentlich sein?
Ja, und wenn du auch ankommst mit dem Flieger auf dem Flughafen Poschentong, der ist zwar klein, aber ziemlich modernisiert, sehr schick, dann fährst du rein in die Stadt. Mittlerweile gibt es ein paar Brücken, so ein paar Flyover, damit man da irgendwie schneller reinkommt, was eigentlich nicht gelingt, alles zugestaut. Und die ganze Straße über in die Stadt, die Einfallstraße, hast du rechts und links die Showrooms der teuersten Autohersteller der Welt, ne? Und du sitzt möglicherweise im Tuk-Tuk, habe ich jetzt ehrlich gesagt in dem Fall dann nie getan, aber man könnte ja im Tuk-Tuk sitzen und du weißt, der Fahrer dieses Tuk-Tuk, der wird die Nacht auch in diesem Tuk-Tuk verbringen, weil der hat gar keine andere Wohnung, der wohnt in diesem Tuk-Tuk. Also die Gegensätze sind wirklich extrem krass und das ist schon etwas, was ja manchmal schmerzt. Allerdings hat man häufig das Gefühl, dass es den Menschen selber, den Khmer, auch das hat wieder was mit Religion zu tun, so geht, dass sie sagen, wer so viel hat und sich halbwegs gut verhält, der hat es schon verdient, vielleicht schaffe ich das ja auch noch. Also, sagen wir mal, die Wut jedenfalls auf die Reichen da oben ist nicht so groß, wie man das aus unserer Sicht vielleicht vermuten würde. Ist gar nicht das so, was ich beobachtet habe. Die Wut wird immer nur dann groß, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt, sie werden von ihrem Land vertrieben. Da nähern wir uns so langsam dem Thema Einfluss von China, aber nur langsam, ja. Und dann werden sie wütend und dann gehen sie wirklich auch buchstäblich und auch durchaus etwas bewegend auf die Barrikaden. Aber die Gegensätze sind extrem krass zwischen Arm und Reich und das zeichnet dieses Land schon aus. Wie gesagt, die Divergenz zwischen diesen beiden ist ja gar nicht so groß. Also der Kampf ist nicht groß, aber die Kluft ist extrem, wenn man darauf schaut. Und wenn man dann in die Stadt fährt und sieht, dass dieses dörfliche Phnom Penh, hat vorhin mal Philipp gesagt, diese Metropole, die irgendwie Provinz geblieben ist, sympathische Provinz, die besteht eigentlich nur auf flachen Häusern. Jetzt haben sie aber zwei, drei Hochhäuser dort gebaut, riesige Türme. Hässlich wie die Nacht, sage ich mal. Ich mag Hochhäuser gerne. Also diese Singapurer Architektur basiert darauf. Die mag man gerne. Die dort sind hässlich wie die Nacht. Aber die Menschen sind alle super stolz darauf, weil sie plötzlich modern werden. Und in diesen Hochhäusern ist eine große Bank und eine Shopping Mall, in die 99% der Khmer nie einen Fuß setzen werden, weil sie sich nichts darin leisten können und eigentlich auch gar nicht reingehen dürfen geradezu. Wird schwer bewacht. Und trotzdem sind sie alle stolz darauf. Das ist auch so ein Symbol dafür.
Wiederum hat mich immer wieder sehr beeindruckt und ich fand es bemerkenswert, dass es in Kambodscha ein sehr starkes zivilgesellschaftliches Engagement gibt. Also es gibt sehr viele NGOs, Hilfsorganisationen aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland, also kambodschanische Organisationen. Und vor allem da natürlich, wo der Staat sich aus der Verantwortung stiehlt. Viele Organisationen, die helfen wollen. Friends International zum Beispiel, Phnom Penh, das ist eine Organisation, die Straßenkinder unterstützt. Die kriegen dort eine Ausbildung. Die können sich dort zum Friseur ausbilden lassen. Oder die lernen, in einem Restaurant zu arbeiten. Die kriegen eine Küchenausbildung. Vom richtigen Händewaschen angefangen bis zur Buchhaltung. Oder in Siem Reap gibt es diesen Zirkus, der wirklich wundervoll ist. Phar heißt der. Das sind Straßenkinder, die dort ausgebildet werden zu Artisten, die dort Seiltanz lernen oder Kunststücke, Akrobatik. Das ist wirklich wunderschön zu sehen und es ist etwas, was durch und durch gut ist. Ja, Kinder, Jugendliche, die in der Zeit ihres Lebens im Schatten standen, die stehen jetzt im Scheinwerferlicht, die können damit Geld verdienen, die können ihre Familien damit unterstützen, die feiern internationale Erfolge. Also wir haben dort einmal gedreht und einer dieser Akrobaten, der ist jetzt beim Cirque du Soleil in Toronto. Also da werden auch Karrieren gemacht und das ist ein rein privates Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement. Das wiederum finde ich beeindruckend. Das habe ich so in dieser Konsequenz und dieser Häufigkeit in wenigen Ländern der Region erlebt. Ist toll zu sehen, aber es macht natürlich auch traurig, dass der Staat sich bei all diesen sozialen Fragen so dermaßen zurückgezogen hat und die Menschen mit diesen Fragen alleine lässt.
Genau mein Eindruck, auch alle kennen ja auch oder viele kennen sogar außerhalb Kambodschas Sisters of Cambodia, Läden in Phnom Penh, auch wo man dann, wenn man da ist, als halbwegs bewusster Tourist quasi einkaufen muss, es aber auch gerne tut. Aber die decken natürlich auch mal ein bisschen Elend zu, aber das ist immer auch das Elend von NGOs natürlich, dass sie staatliches Versagen auch auszugleichen haben. Ich will noch einmal darauf zurückkommen, was du auch vorhin schon mal erzählt hast, Philipp, so dieser, ja, dieser Umgang zwischen Opfern und Tätern. Und dieses typisch kambodschanische und wohl auch typisch religiöse, muss ich sagen, als ich ein zweites Mal in Pailin war oben, habe ich nochmal Fendara getroffen und war dann auf dem Markt unterwegs. Fendara, diese frühere und irgendwie immer noch Khmer Rouge, war auf dem Markt unterwegs und habe da mit Händlern gesprochen. Da ging es um die bevorstehende Wahl und deren Erwartungen. Und dann stellte sich raus, dass ein Uhrenhändler von selber erzählte, dass er ganz alleine aufgewachsen sei, seine Eltern seien ermordet, erschlagen worden von den Khmer Rouge und habe eine furchtbare Kindheit gehabt. Und dann kamen wir auf die letzten Khmer Rouge Kader zu sprechen, die lange ja da oben in Pailin gelebt haben. Er sagte, ja, Khieu Somphan war mein Nachbar. Der war früher Staatsoberhaupt unter Pol Pot und der war so ein bisschen, kann man sagen, der gute Onkel, der Khmer Rouge, der machte einen ganz guten Eindruck, der war so international einsetzbar, aber war natürlich einer, der auch alles gedeckt hat, was da passiert ist, der dann auch vor Gericht stand. Der Khieu Somphan war ein netter Kerl, ja, und der war dafür verantwortlich, dass seine Eltern umgebracht wurden, dass er eine furchtbare Kindheit hatte. Er sagte, nee, das macht nichts, das ist lange her und mit dem ging es uns gut, muss er ja leider weg, nun ist ja leider hinter Gittern. So, und das übersetzen wir uns jetzt mal auf deutsche Verhältnisse. Man tut das in solchen Momenten ja doch. Schwer vorstellbar, nicht? Schwer vorstellbar, dass das Opfer des Nationalsozialismus sagen, ja, ich habe hier irgendwie mit dem Sohn von Göring, ich sage jetzt mal einfach was, ja, zusammen gewohnt. Und das war eigentlich ein netter Kerl, oder vielleicht mit dem Göring selber. Ja, der hat es ja dann zum Glück nicht lange überlebt. Das ist ganz verrückt, eine ganz verrückte Erfahrung. Da sitzt du da und dann fährst du zurück aus Berlin und denkst lange drüber nach, was du da eigentlich gerade erlebt hast.
Ja, ihr beiden habt das ja gerade schon angesprochen. Ein weiteres großes Thema ist der Einfluss von China im Land. Wie würdet ihr denn die derzeitige Lage beschreiben und vielleicht auch einordnen?
Also ehrlich gesagt als katastrophal. Nur einmal würde ich es tun, auf mein Buch hinweisen, das heißt Ausverkauf an China und das heißt es nicht zufällig. Also dieses Land ist zu einem Großteil an China ausverkauft, insofern als das Hun Sen, ja, die Chinesen braucht, die Regierung braucht die Chinesen, sie brauchen chinesisches Geld, weil dieses Land bitterarm ist und wenig Geld verdient und außer Textilien, die zu immer noch Hungerlöhnen hergestellt werden, auch wenig zu exportieren hat. Hun Sen und das Land braucht die Chinesen, aber Hun Sen braucht die Chinesen auch, weil er an viel mitverdient und deswegen wird der Ausverkauf auch, ja, ein bisschen under low profile, aber eigentlich staatlich gefördert. Das krasseste Beispiel, Philipp hat bestimmt gleich auch noch ein paar zu erzählen, ist für mich Sihanoukville. Sihanoukville ist so ein Badeort von Kambodscha. Ich würde sagen, wenn man wunderschöne Orte in Thailand kennt, erhält Sihanoukville nicht mit. So schön ist das nicht. Das war immer so ein bisschen rötterlich, aber auch mit so einem bisschen kaputten Khmer-Charme. Man mochte das gerne. Die Rucksacktouristen waren da gerne. Die Khmer selber sind dort gerne hingefahren. Ganz wunderschön, also auf eine Art. Dann war ich vor 2 Jahren wieder da und habe festgestellt, und ich wusste, was mich etwa erwartet, ich wusste nur nicht, wie schlimm es ist, dass die Chinesen eingefallen sind. Ja, we are under Chinese attack, sagte mir eine Frau, die vor kurzem noch so eine Tauchschule mit organisiert hatte. We are bombed, hat mir eine andere gesagt, die ein Hotel aufgemacht hatte, das mittlerweile abgerissen ist, wie ich weiß. Die Chinesen sind gekommen und haben 3/4 der Stadt einfach platt gemacht. Die Stadt ist nicht mehr da, das habe ich noch nie gesehen. Man kann sich die Stadt gut merken, so groß ist es nicht. Ganze Straße, bis auf eine große Straßenkreuzung in der Mitte, da stehen so 2 goldene Löwen, ist alles weg. Man erkennt nichts mehr wie der Straße. Sind weg. Riesige chinesische Hotels sind gebaut worden für wirklich 10 bis 100.000 Touristen, die kommen, um zu gamblen, weil Chinese are gamblers. Sie spielen alle gerne, die zocken gerne, ja. Das tun sie in ganz vielen Spielcasinos, die sind auch von den Chinesen eröffnet worden. Die stehen in einer Reihe an der Straße, sind pottenhässlich, aber das ist gar nicht entscheidend. Aber da hat kein Khmer was zu suchen. Ein paar wenige glückliche Khmer sind zu Croupiers ausgebildet worden, die dürfen dort dann irgendwie die Jetons ausgeben. Ansonsten sind die Khmer nahezu weg, weil die Chinesen gehen Und jetzt will ich hier wirklich kein China-Bashing machen, aber es ist einfach meine Erfahrung von dort gewesen. Die gehen alle auch nur in chinesische Restaurants. Das heißt, die Khmer, die ich dort kannte, über Jahre schon gesagt, bei uns kommen die nicht mehr essen. Was haben die getan? Die haben angefangen, chinesisch zu kochen und ihre Menüs auf chinesisch übersetzen lassen, in der Hoffnung, dass da einer kommt und mit ein paar Riel oder auch einem Dollar bezahlt. Diese Stadt ist kaputt, die ist im Eimer. Da ist nichts mehr von dem, was so war, dort. Und die Phnom Penh-Khmer, die das Geld haben, in Urlaub zu fahren, und davon gibt es ja eine Menge, hat ja eben Philipp auch erwähnt, es gibt eine Menge Reichtum dort. Die haben ja gesagt, da fahren wir nicht mehr hin, das geht nicht. Das war früher unser Lieblingsziel, dann gibt es davor noch ein paar wunderschöne vorgelagerte Inseln, da gehen wir nicht mehr hin, das ist grässlich. Und das, so frisst sich so chinesischer Einfluss durch das ganze Land. Philipp hat bestimmt auch noch ein paar gute Beispiele.
Ja, also China ist das Gravitationszentrum in der gesamten Region, in ganz Südostasien. Und ich denke, das hat sich auch noch einmal verstärkt, dadurch, dass sich die USA in den letzten 4 Jahren unter Trump komplett zurückgezogen haben. Also China betreibt sowas wie Außenpolitik mit seinen Infrastrukturprojekten, mit der neuen Seidenstraße. Das ist ja so ein Netzwerk aus Autobahnen, aus Häfen, aus Zuglinien, die alle kreditfinanziert auf die Beine gestellt werden in Indonesien, Vietnam, Laos, Myanmar, in ganz Südostasien und eben auch in Kambodscha. Das siehst du zum Beispiel in Sihanoukville, das hat Udo ja gerade beschrieben, aber das macht auch vor der Hauptstadt Phnom Penh nicht halt. Da gehen die Chinesen hin, chinesische Investoren, die kaufen ganze Häuserblocks auf. Wer vielleicht schon mal in Phnom Penh war, der weiß, dass es dort eine wunderschöne alte Art Deco-Architektur gibt. So 30er-Jahre-Bauten, die wirklich unglaublich schön sind. Aber das interessiert die nicht. Die kaufen diesen Block auf und dann wird der platt gemacht und dann wird da ein Bürotower hingestellt oder eine Shopping Mall. Chinesisches Geld, das die Skyline von Phnom Penh ganz schön verändert hat in den letzten Jahren, aber eben auch das Miteinander. Ne? Also so wie Sihanoukville nicht mehr wiederzuerkennen ist, hat das natürlich auch Eindruck hinterlassen im Miteinander der Menschen. Also grassierende Korruption, Gangkriminalität. Da entsteht eine ganz neue Gesellschaft, habe ich manchmal das Gefühl, aber eben nach den Spielregeln der Chinesen. Und der einfache Kambodschaner, der hält da nicht mit, der hat das Nachsehen.
Der sieht ja nur, du hast das eben geschildert, Philipp, der sieht an der Riverside, der Kambodschaner wie der Tourist, die so recht hübsch ist doch, mit Blick auf den Tonle River. Der sieht erst auf der anderen Seite haufenweise Skyscraper, große Häuser gebaut wurden, Beton, Skelette zum Teil stehen, die nie wirklich vermietet oder belebt werden, aber die trotzdem als Invest für Black Chinese Money einen Sinn machen. Da wird einfach Geld gewaschen auch, weil es davon ganz viel gibt. Und das zerstört dann so ein bisschen, sagen wir mal, die Stadtsilhouette. Da wird ja aber noch viel mehr zerstört. Ein Beispiel will ich nochmal erzählen, weil das für mich auch so etwas war, wo ich am Anfang meiner Berichterstatterzeit dort wirklich geradezu schockiert war. Es gab fast schon in der Mitte von Phnom Penh einen großen See, den Bongkoksee. Darum herum haben so etwa 20.000 Menschen gelebt. Der See war immer so ein bisschen ja verlandet. Drumherum waren es viel so kleine Backpacker-Hostels. Die Leute haben da alle gelebt. Es war so ein ganz eigener Charme. War beliebt bei Backpackern und beliebt auch bei Khmer, die davon gut gelebt haben, aber wirklich eher die der Unterschicht waren. Dann kamen die Chinesen natürlich mit aktiver Unterstützung von Hun Sen und seinem Kabinett. Und haben gesagt, hier könnten wir doch ein wunderschönes Bauland daraus machen und haben begonnen, diesen See zuzuschütten. Das hat ein paar Jahre gedauert, so klein ist er denn nicht. Da haben sie ihn zugeschüttet. Die Menschen drumherum haben massiv protestiert dagegen, haben sich natürlich nicht durchsetzen können, haben sich nicht durchsetzen können gegen die drohende Vertreibung, die hat dann stattgefunden. Ich habe eine ältere Dame damals getroffen, die war Ende 70, die wohnte an dem See in einem schön blau gestrichenen Holzhaus, schlicht, aber sehr sympathisch. Dann tauchte sie auf vielen Pressefotos zu einem Zeitpunkt, als ich nicht da war. Da war sie von der Polizei niedergeknüppelt worden, war 2 Jahre im Gefängnis. Jetzt habe ich sie wieder getroffen. Da hat es dann doch nochmal Ausgleichszahlungen gegeben und sie hatte ein Steinhaus jetzt in der Nähe. Immerhin für die ist die Geschichte am Ende gut ausgegangen, für alle anderen nicht. Ja. Der See ist weg, er ist zugeschüttet. Und was steht auf dem See? Ein großes Apartmentgebäude und eine fette Shopping Mall, könnte man sogar als schick bezeichnen, hat mit den Menschen, die dort gelebt haben, aber nichts zu tun. Keiner wird sich dort nur irgendetwas kaufen können. Und man darf sogar davon ausgehen, dass die nicht richtig gut läuft, weil es schon mehrere dieser Shopping Malls gibt und so viel Konsumkraft gibt es dann doch nicht. Und das ist nur durch chinesisches Geld machbar gewesen, weil dahinter ein Investor steckt, der sagt, selbst wenn die Mall nicht läuft, werde ich damit Geld verdienen, weil was ich da wieder raushole, ist so wertvoll, dass das, was ich
Spannend.
daran verloren habe, irgendwie wettgemacht ist.
Also ich erinnere mich auch daran, wir haben dort Interviews geführt, wir sind über die Bohlen, über die wackeligen Holzbohlen balanciert, unter uns das Wasser. Und dann bin ich Jahre später da wieder hin und ich traute meinen Augen nicht. Alles weg, alles anders. Das fand ich beängstigend.
Und da sind wir ein bisschen bei dem Punkt, nicht beim Bangkok, doch auch, dass der westliche Einfluss, das hat der Philipp eben angesprochen, der Rückzug der USA, aber auch des europäischen Westens, auch Deutschlands, deutsche Außenpolitik könnte ja einiges bewegen, aber eigentlich dort kaum vorkommt. Also die vom Bangkoksee vertrieben wurden und dann doch, wie die alte Dame, die ich eben ansprach, dann doch noch was bekommen haben, nicht ein Haus als Wiedergutmachung, die haben es bekommen, weil damals die Weltbank interveniert hat. Die hat gesagt, Kambodscha, wir streichen euch die Kredite. Also wir stoppen auf jeden Fall die Auszahlung von weiteren Tranchen, bis ihr das vernünftig gelöst habt. Schlicht und ergreifend gesagt, das hat funktioniert. Also so funktioniert dann natürlich dann auch Politik, wenn sie dann irgendwie mit Macht unterlegt ist. Und deutsche Politik könnte dort einiges bewegen. Und es ist ja ein Dilemma. Die Chinesen, Philipp hat es auch gesagt, sind dort natürlich auch von der Regierung geschätzt, weil sie ganz sicher keine Ansprüche stellen an Demokratisierung
Keine
des
Fragen
Systems. Ja,
stellen.
keine Fragen stellen. Hauptsache, man kann gutes Geld verdienen. Und Deutschland sagt, nein, mit einer Diktatur wollen wir nichts zu tun haben. Die Menschen dort sagen, ach Mann, also wenn ihr Kontakt zu Hun Sen hättet und mal was bewegen könntet, wäre das für uns viel besser, als wenn nur die Chinesen da wären. Das ist auch ein Dilemma von Politik natürlich, ne? Also zu sagen, unser Diktum ist Außenpolitik nur mit demokratischen Staaten, da würden wir doch erstmal nicken, sagen, ja, das ist richtig vor Ort, stellt sich aber dar, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist. Ja?
Ja, definitiv vieles, was im Argen liegt. Das habt ihr ja gerade auch schon zum Thema China genannt. Vielleicht könnt ihr noch mal darauf eingehen, was macht das denn mit den Menschen im Land, auch mit Hinblick auf die Zukunft des Landes? Tritt da vielleicht auch die nationale Identität deutlicher hervor durch den Einfluss Chinas?
Ja, also unter den Roten Khmer ist ja viel kaputt gemacht worden. Und die Kambodschaner haben sich das gerade erst wieder sozusagen zurückerobert. Ne? Ich finde das immer so beispielhaft, die Tempeltänzer zum Beispiel, Apsara. Das war ja lebensgefährlich, wenn man zur Zeit der Roten Khmer als ehemalige Tempeltänzerin erkannt worden wäre. Das wäre ein Todesurteil gewesen. Die wollten diese Tradition auslöschen. Und ich glaube, es haben nicht viele dieser Tempeltänzerinnen überlebt. Und dieses Erbe ist sozusagen weitergegeben worden. Und so sieht man das in ganz vielen Bereichen im gesellschaftlichen Zusammenleben, im wirtschaftlichen, dass es so gerade sozusagen wieder so ein Frühling gab, in dem Kambodscha sich entwickelt hat und von diesem schrecklichen Erbe erholt und das abgestreift hat, diese Geschichte. Und jetzt stehen die Nächsten vor der Tür, nämlich die Chinesen mit ihrer finanziellen Übermacht. Das ist eine enorme Herausforderung für die kambodschanische Identität, wie ja Uwe, Udo, oh Gott, wie Udo gerade beschrieben hat in Sihanoukville.
Wenn man das politisch anschaut, also das Innenpolitische, das spielt ja auch eine große Rolle, und da geht es nicht nur um China, dann hat sich da ja auch ganz viel getan. Also ich habe vorhin ja vom Heilsbringer Sam Rainsy gesprochen, der Nationalen Rettungspartei, so heißt sie auch. Das ist ja nah am Heilsbringer, wenn man so will, ja. Dann kam da einer, von dem sich viele, viele erhofft haben, gerade die jungen Menschen. Ich habe da tolle Demonstrationen auch erlebt, auch in den Jahren danach. Irgendwann schlug das von beiden Seiten auch in Gewalt um. Tolle Demonstrationen von jungen Leuten, die wirklich demokratisches Bewusstsein gelernt haben, weil das kannten sie natürlich nicht. Woher denn auch bei dieser Geschichte ihres Landes und bei der schlechten Bildung, die auch in den Schulen dort vermittelt wurde über lange Zeit. Die haben versucht, wirklich was zu ändern. Die haben sich einer Partei angeschlossen, von der ich sagen würde, na ja, die ist ziemlich nationalistisch, vieles daran ist mir nicht allzu sympathisch, aber immerhin, die waren eine ernstzunehmende Opposition. Dann hat eine Wahl stattgefunden, von der sich viele, viele erhofft haben, und die Partei hat auch viele Sitze gewonnen, aber keine Mehrheit. Vielleicht gab es da Wahlbetrug, das ist nicht unwahrscheinlich, aber viele gutmeinende Menschenrechtler und Politikberater haben gesagt, liebe Leute, liebe Opposition, nehmt mal diese Zahl der Sitze an, ist das schon ein ganz guter Weg. Das haben die aber nicht getan. Da waren ein bisschen Hybris. Hybris nach dem Motto, wir haben die Wahl gewonnen, wir wollen jetzt auch die Macht, haben die Machtfrage gestellt und haben sie natürlich verloren, haben auch viele junge Leute, sind wir wieder bei den Jungen und der Identität, auf die Straße getrieben. Es gab Straßenkämpfe, es gab Verletzte, es gab Tote. Das war schade. Mittlerweile ist die gesamte Opposition kaputt, entweder im Knast oder im Exil. Und das hat ja eine Rückwirkung auf die Identität und auch gerade die jungen Leute, weil deren Hoffnungen sind brutal kaputt gemacht worden. Klar, die Chinesen tun da nicht gut. Ökonomisch haben wir gerade ja ein paar Mal drüber gesprochen. Aber es gibt gerade politisch auch keine Richtung, wo es hingehen soll. Es gibt keinen, dem man sich anschließen kann. Es gibt die tollen NGOs, aber es gibt keine Partei mehr, die sagt, wir sind mal eine Alternative zu diesem Hun Sen. Der wird zwar nicht freiwillig gehen, aber vielleicht tut er es unfreiwillig. Außerdem ist er auch schon ganz schön alt. Muss man mal so klar sagen. Ist ja auch ein Stück Hoffnung, das darin steckt. Es gibt aber wenig, was junge Menschen gerade vor sich haben, wo sie sagen, da, diesen Weg können wir gehen.
Herzlichen Dank euch beiden für diesen wahnsinnig spannenden Einblick in das Land Kambodscha. Jetzt wollen wir noch mal einen kurzen Exkurs im Kontext der Corona-Pandemie machen. Ihr habt ja gerade auch von den jungen Menschen und der nationalen Identität gesprochen. Wie hat sich deren Zukunftsvorstellung denn auch durch die Corona-Pandemie verändert? Wie geht man mit dem Virus allgemein im Land um?
Also ich war, seitdem Corona herrscht, nicht wieder in Kambodscha, wie auch. Und die Zahlen sind ja ganz gering. Die liegen bei 500 gemeldeten Fällen. Da weiß man nicht so richtig, ob es stimmt oder ob einfach gar nicht getestet wurde. Auf jeden Fall sind die Zahlen so gering, dass die Gefahr im Land nicht groß ist. Ich glaube trotzdem, was ich weiß aus Gesprächen mit Bekannten, Vertrauten in Kambodscha, dass, sagen wir mal, das Vertrauen, die Fähigkeit in die Regierung, das gut zu regeln, nicht groß ist, obwohl die konkrete Gefahr auf der Straße auch nicht so groß zu sein scheint. Was aber komplett zusammengebrochen ist, und das ist natürlich eine extreme Erfahrung durch Corona, ist der Tourismus. Und das hat nochmal klar gemacht, wie wahnsinnig abhängig dieses Land vom Tourismus ist. Es gibt gerade keinen mehr und es hat alles zu, weil es verordnet wurde zum Teil. Und es hat alles zu, weil keiner mehr kommt in die Cafés, in die Restaurants und zu Sisters of Cambodia. Das trifft ja alle. Also es hat allen gezeigt, wie ja auf welcher schmalen Spur dieses Land unterwegs ist. Und ich habe jedenfalls nicht das Gefühl gewonnen, dass Hun Sen seinen Kambodschanern das Gefühl vermittelt hat, ich bin ein Staatsmann, der weiß, was er tut.
Kambodscha wird sicherlich wie andere Staaten in Südostasien einen chinesischen Impfstoff bekommen. Der wird ja jetzt zum Beispiel schon in Indonesien verimpft. Und man kann davon ausgehen, dass das ähnlich wie dieses neue Seidenstraßeninfrastrukturprojekt auch diese Impfstofflieferungen Kambodscha noch weiter in die Arme Chinas und in die Abhängigkeit auch Chinas treiben wird, ganz sicher.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage für euch beide. Wenn ihr drei Dinge aus Kambodscha mit nach Deutschland bringen könntet, welche drei wären das für euch?
Soll ich anfangen oder du?
Nee, fang du gerne an, gerne.
Also vorweg, als ich 2009 nach Singapur gekommen bin, da hatte ich zwei Taschen in meiner Hand, links und rechts, und 10 Jahre später bin ich mit einem Container zurückgekommen. Also ich bin ein schwerer Fall. Drei Sachen ist nicht einfach. Ich fange mal an mit Bronzemedaille, die Dachterrasse des Foreign Correspondents Club in Phnom Penh. Nicht nur, weil es ein vormals ehrwürdiger Korrespondentenclub ist, was man zum Beispiel sieht, wenn man da die Treppen hochsteigt und an diesen ganzen Reportagefotos aus dem Vietnamkrieg vorbeigeht, diese Bildergalerie. Wenn man da oben sitzt, kann man einfach wunderbar das Leben in Phnom Penh beobachten. Das ist wie Fernsehen gucken. Und das ist, auch wenn man die Terrasse selbst nicht mitnehmen kann, dieses Bild, das habe ich gerne mitgenommen und trage ich mit mir rum. Das ist einfach ein total cooler Ort. Das wäre Bronze sozusagen. Soll ich Silber und Gold auch gleich hinterher schicken? Silber ist für mich Krama. Ich würde gerne mal wieder nach Kambodscha und auf der Rückreise einen Krama mitnehmen. Das sind Baumwollschals, die eigentlich jeder Kambodschaner trägt. Auf dem Kopf, also wie so ein Turban, der schützt vor der Sonne, der hilft gegen Schweiß, der ist einfach total praktisch, der ist aber auch sehr stylisch. Und ich weiß noch, dass ich mal bei Dreharbeiten für eine deutsche Fernsehserie im Dschungel von Malaysia war. Und da waren ganz viele deutsche Schauspieler und Techniker und Kameraleute. Und haben die alle mich ausgelacht, weil ich selbst im Dschungel bei 40 Grad und unglaublicher Luftfeuchtigkeit mit einem Schal rumlaufe. Aber die konnten die Vorzüge dieses Kramas ja nicht kennen. Also, Krama. Und Wenn ich noch was mitnehmen könnte, dann wäre das diese schöne Lässigkeit der Menschen, die man bisweilen in Kambodscha kennenlernt, die so viel erlebt haben in ihrer Geschichte und die jeden Tag aufs Neue ihr Leben da meistern müssen, mit zum Teil wirklich manchmal schwierigen Lebensbedingungen. Aber diese Geisteshaltung, das zu versuchen, das zu machen, das ist etwas, was ich finde, man auch mitnehmen sollte.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Eigentlich ist es ja Bronze, Silber und Gold, nicht? Die Freundlichkeit der Menschen. Deswegen mögen wir ja auch das
Ja.
Land so gern. Es hat ja ganz viel damit zu tun. Wenn ich es ganz kurz ein bisschen praktischer angehe, würde ich sagen, ja, wir haben aus Kambodscha Stühle mitgenommen, die wir uns haben dort fertigen lassen. Die haben wir gesehen in einem Hotel. Wow, wollen wir auch haben. Dann haben uns die nachbauen lassen und die sind wunderschön und sind so ein, ja, sind so Fusion aus europäischer und asiatischer Kultur geradezu. Also ein Träumchen, vier Stück davon stehen hier, sind über umständlich von Phnom Penh nach Singapur verschifft worden, dann irgendwie über den Container zurück nach Deutschland. Ein Träumchen. Das habe ich schon, das
Ich
finde ich
kenne sie
schön.
und ich
Ja.
mag sie auch sehr
Ne?
übrigens.
Oder die sind klasse, ne? Wirklich. Also ich
Ja.
bin wahnsinnig froh. Es war so umständlich, die zu kriegen und sie dann hierher zu kriegen, also nur nach Singapur zu kriegen für ein halbwegs bezahlbares Geld. Bin so froh, dass wir die haben. Das ist für mich Kambodscha im Esszimmer, sage ich mal. Wir haben einen kleinen Buddha, der steht da auch aus schwarzer Jade, aus Perlin, ist für mich auch etwas, was schon mit da ist. Muss immer noch mal sagen, eigentlich steht über allem die Freundlichkeit der Menschen. Was ich gerne hätte, ganz im Ernst, spielt in meinem Buch ja auch eine Rolle und wir alle mögen sie, obwohl die langsam so ein bisschen untergehen. Ich hätte total gern Tuk-Tuk, ja. Also diese Gefährte mit dem Moped vorne, dem Anhänger hinten dran. Wenn es einen Unfall gibt, ich habe keinen Unfall erlebt, aber mal scharfes Bremst, dann stellt sich das so in der Mitte auf und weil das ganze Ding total instabil ist. Und die sind einfach irgendwie auch hübsch und niedlich und damit hier rumzufahren. Und dann würde ich das machen, was in Phnom Penh völlig normal ist. Du biegst ab und fährst einfach auf der in eine Gegenrichtung, weil da gerade ein bisschen weniger Verkehr ist. Das stört keinen Kambodschaner. Das würde ich wahnsinnig gerne hier mal ausprobieren.
Ich würde da mitfahren.
Ja, ne? Genau.
Ja,
Das sagst du
aber
jetzt noch.
den Preis verhandle ich natürlich hart.
Ja, das habe ich nie so gesehen. Man muss ein bisschen verhandeln, damit man nicht der Blöde ist und nicht das 5- bis 10-fache zahlt. Ich fände es immer richtig, das Doppelte zu bezahlen, weil wir ja das Geld auch haben. Und ich habe ein paar Geschichten über die gemacht, habe die kennengelernt und habe gelernt, wie schlecht es denen geht häufig und dass sie wirklich in Phnom Penh leben, häufig irgendwo auf dem Land eine Familie auch haben, wirklich in ihrem Tuk-Tuk schlafen, Wochen, Monate in Phnom Penh sind, dann mal nach Hause fahren, das ganze Geld nach Hause schicken oder bringen. Und dann habe ich dann nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich jeden Dollar irgendwie wegverhandeln muss. Das schien mir nicht mehr angemessen. So.
Vielen Dank euch beiden für diesen spannenden Einblick in das Land Kambodscha. Das war unsere 5. Folge von Spotlight Asia. Wir hoffen, sie hat euch einen kleinen Einblick in das Leben und Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten in Südostasien geben können. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, wir haben Philipps und Udos Social Media Accounts sowie die Presseinformation zu Udos Buch und zum Weltspiegel Podcast mit Philipp in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank euch beiden für die spannenden Eindrücke und eure Zeit, sowie allen Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis 180 ist ein Grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.